Ja, wir sind vom offenen Bündnis gegen das Cyber Valley. Wir finden es großartig, dass hier gerade diese Kupferbaubesetzung stattfindet. Wir freuen uns auch unglaublich, dass einige auch unserer Forderungen mit aufgenommen wurden. Genau, wir sind ein offenes Bündnis. Wir sind das erste Mal so sichtbar geworden letzten Sommer mit einer Kundgebung auf dem Holzmarkt. Was vielleicht noch davor gesagt werden kann, genau, also offenes Bündnis, Zusammenschluss aus Einzelpersonen und ein paar Gruppen. Genau, dann ging es weiter mit einigen Infoständen. Wir waren in der Kunsthalle bei der ersten angekündigten öffentlichen Diskussion mit Boris Palmer, dem Direktor des Max-Planck-Instituts Schöllkopf, und noch einer Künstlerin und der Leiterin der Kunsthalle. Es war angekündigt, dass sich auch kritisch damit auseinandergesetzt werden sollte. Das war keineswegs der Fall. Wir haben uns dann auch dafür entschieden, die Veranstaltung enorm zu stören, weil wir keinen Bock mehr darauf haben, auf die Selbstdarstellung, auf die Ignoranz, auf dieses überhaupt nicht reflektierte, den überhaupt nicht reflektierten Umgang damit und genau eben diese ganze Intransparenz. Ja, ansonsten. Genau, also unser nächstes Treffen ist am 6. Dezember um 18 Uhr im Hegelbau. Also wir freuen uns auf jeden Fall über alle möglichen motivierten, interessierten Menschen. Genau, und jetzt kommen dann noch ein paar Kritikpunkte, die wir konkret am Cyber Valley haben.
Was das Cyber Valley im Wesentlichen ist, ist eine Kooperation von Politik, Forschung, Wissenschaft und Industrie und der Aufbau eines Forschungscampus. Das kommt uns vielleicht allen mittlerweile schon fast normal vor, ist aber in seiner Qualität wirklich neu und hat im Grunde eine historische Präzedenz, und das sind die nationalsozialistischen Großforschungsanstalten des Heeres und die Luftfahrtversuchsanstalten. Also die thematische und räumliche Verdichtung mit dem Ziel, möglichst schnell neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden in eine Praxis umzusetzen, ist allein schon Ausdruck einer Militarisierung der Wissenschaft. Die Bundesregierung hat das ganz explizit in ihrem aktuellen Regierungsprogramm, im Koalitionsvertrag festgelegt, dass man weltweit zum führenden Forschungsstandort künstlicher Intelligenz werden will. Sie ist es jetzt schon auf Platz 5 bis 8. Das reicht Deutschland noch nicht, das finde ich schon bedenklich. Man will sich da auf eine Stufe mit China und den USA oder gar noch drüber stellen. Die ehemalige Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Katrin Suder, die letztes Jahr das Cyber- und Informationsraumkommando der Bundeswehr aufgebaut hat, hat gesagt, wer die stärkste KI hat, hat einen Verteidigungs- und einen Angriffsvorteil. Sie hat gesagt, bei Technologie geht es um Vorherrschaft, und das ist der Hintergrund dieses KI-Programms, für das vom Bund 3 Milliarden Euro vorgesehen sind. Und das Cyber Valley, das haben bestimmt die meisten hier schon mitgekriegt, ist im Grunde nur die Vorstufe auf Landesebene, um sich zu positionieren für den Aufbau eines deutsch-französischen KI-Zentrums, das dann ganz klar auch mit einer Fusion der deutsch-französischen Rüstungsindustrie einhergeht, über dessen Standort wohl im nächsten Jahr entschieden wird. Und dann kommen eben zu den ganzen Landesmitteln ungefähr 100 Millionen Euro bis jetzt, eben die Bundesmittel von 3 Milliarden Euro. Abgesehen davon ist die Forschung an künstlicher Intelligenz von Anfang an militärisch geprägt. Und auch in ihrer jetzigen Ausdrucksform quasi Ausdruck einer Verallgemeinerung militärischer Ideologie. Was will ich damit sagen? In militärischer Sphäre herrscht schon seit Jahren die Theorie der Revolution in Military Affairs vor, was die Annahme beinhaltet, wer am meisten Informationen gewinnen und in kürzester Zeit prozessieren kann, wird den nächsten Krieg gewinnen. Und wir haben jetzt die Situation, das finde ich wurde auch bei den Polizeigesetzen klar, dass der Mensch vor allem im Umgang mit Maschinen, die ihm dann mit der Fußfessel vielleicht auch aufgezwungen wird, unglaublich viel Daten prozessiert, mehr Daten als ein Mensch selber verarbeiten kann. Das ist die alte, also schon eine ältere militärische Idee, dass diese Daten dann von Maschinen vorverarbeitet werden und dann über Mensch-Maschine-Schnittstellen den Kommandos, den Entscheidungsstrukturen dargestellt werden sollen. Das ist das, was das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik schon lange macht. Wir haben jetzt so eine Datenfülle, die wir produzieren, in jeder Sekunde im Grunde genommen, dass die menschlich nicht mehr verarbeitet werden kann und dass die sozusagen die ganze Zeit maschinell vorverarbeitet werden kann und dann Grundlage von Entscheidungen sein soll. Kriegen wir einen Job? Kriegen wir eine Wohnung? Sind wir kreditwürdig? Oder sind wir womöglich Gefährderinnen oder auch Terroristinnen, die zumindest in anderen Teilen der Welt jetzt schon auf der Grundlage von solchen maschinellen Einsortierungen getötet werden? Diese Ideologie der Informationsüberlegenheit und der dafür notwendigen maschinellen Verarbeitung von Informationen liegt der Idee des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz meiner Meinung nach zugrunde. Und das soll der neue Forschungsschwerpunkt in Tübingen werden. Millionen fließen in diese Institute, wo recht wenig Leute arbeiten, wo ganz wenige private Profite gewinnen sollen, während andere Forschungszweige, die den Menschen jenseits des Umgangs mit Maschinen, jenseits seiner Existenz als Konsumentin oder Gefährderin auch begreifen wollen, einfach zugrunde gehen und völlig vernachlässigt werden und an Relevanz verlieren. Deshalb spreche ich im Kontext vom Cyber Valley eben von der Militarisierung der Wissenschaft. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass Tübingen als Zentrum dieses deutsch-französischen KI, dieser deutsch-französischen Rüstungs-KI-Forschung eben ein Rüstungsstandort wird.
Einer der Gründe, warum das Cyber Valley meiner Ansicht nach abzulehnen ist, ist auch die Verflechtung von künstlicher Intelligenz in der Technologisierung von Grenzüberwachung. Also seit Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile, können wir eine Abschottungspolitik von der Europäischen Union beobachten. Nicht nur da, sogar weltweit werden immer mehr Grenzen überwacht. Sie werden überwacht immer mehr auch mit Überwachungskameras, Nachtsichtgeräten, mit Drohnen, Glasfaserkabel, Sensoren, Bojen, die sowohl akustisch als auch optisch wahrnehmen können, aufnehmen können. Also der Kreativität in dem Bereich scheint kaum Grenzen gesetzt zu sein. Es sind unglaubliche Datenmengen, die dadurch produziert werden. Und diese Datenmengen werden ausgewertet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ein Teil von künstlicher Intelligenz ist ja das maschinelle Sehen. Darüber hatten wir davor schon im Zusammenhang mit den Ausprobieren von intelligenten Überwachungskameras in Mannheim gehört. Also, dass man versucht, Algorithmen zu entwickeln, die einem helfen, in diesem ganzen Datenchaos, in diesen Unmengen an Daten, die produziert werden, zu wissen, wo genau man hinschauen muss, wohin man zum Beispiel Sicherheitsbeamte hinschicken muss. Das ist das eine, dieses maschinelle Sehen, Bildauswertung, Videoauswertung, was auch an Grenzüberwachungssystemen mit eingegliedert ist immer mehr. Und das andere ist das maschinelle Hören. Das ist sowas wie Spracherkennung oder auch Dialekterkennung, was natürlich auch interessant ist für bestimmte Behörden, da zuordnen zu können oder meinen zuordnen zu können, wo eine Person herkommt. Und genau, das maschinelle Sehen wird angewendet, mittlerweile auch in einem Projekt von der Europäischen Union. Das hat dieses Jahr gestartet, dass man es aktuell erprobt an 4 Grenzen, unter anderem auch in Griechenland. Das ist das sogenannte Eye Border Control. Das besteht aus verschiedenen Phasen. Zunächst geht es darum, dass eine Person, die in die Europäische Union einreisen will, vorab zu Hause online die nötigen Dokumente scannen soll. Die werden dann hochgeladen. Und dann spricht die Person mit einem virtuellen Grenzschutzbeamten. Und das wird aufgenommen. Also man hat dann praktisch so einen Avatar vor sich. Ist auch interessant, dieser Avatar wird dann auch dem Herkunftsland der Person angepasst und dem Geschlecht von der Person, das ist irgendwie nah an einem dran ist. Und da wird das Gesicht aufgenommen und die Stimme aufgenommen. Und wenn die Person dann tatsächlich einreist, wird es nochmal überprüft. Bei der Einreise wird dann nicht nur praktisch die Biometrie des Gesichts überprüft, sondern es wird auch ein Handvenenmuster erstellt von der Person, was nicht zu fälschen ist, um die Identität sicherzustellen. Und es werden auch die sozialen Medien durchsucht nach Inhalten, die in Zusammenhang mit der Person stehen. Genauere Details, wie Zugang, also wie genau das abläuft, was davon rausgefiltert wird und was mit diesen Daten passiert, die gibt es bislang von der EU nicht. Ein weiteres, das, also da ist zum Beispiel auch dieses maschinelle Sehen mit eingebunden, dass man die biometrischen Eigenschaften von der Person, was das Gesicht angeht und dann natürlich auch das Handvenenmuster mit drin hat. Das ist ein Teil, was zum maschinellen Sehen gehört. Was man auch an den Grenzen hat zum maschinellen Sehen, ist die Überwachungskameras, die versuchen zu unterscheiden zwischen Mensch und Tier. Da sind es Algorithmen, künstliche Intelligenzalgorithmen, die da helfen sollen, die Unterscheidung zu treffen, um eben gezielt, effektiv dann Grenzschützer dahin zu schicken. Das wird bereits getestet in den USA von der Sicherheitsfirma Anduril. Da ist auch jemand von Facebook, Peter Thiel, der davor bei Facebook war, ist damit eingebunden und macht das. Da gibt es jetzt 55 Grenztürme, die über einen Zeitraum von bis jetzt 10 Monaten getestet wurden und die haben viele Leute dann gestoppt, einzureisen. Und genau, das ist einer von diesen Beispielen. Zurück zur EU. Zurück auch zu Deutschland. Ein weiteres Beispiel ist das maschinelle Hören, Spracherkennung, Dialekterkennung. Das wird jetzt 2018 bereits von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getestet. In den ersten 6 Monaten lag die Fehlerquote bei 20%. Diese Dialekterkennung dient dazu, dass man sagen möchte, okay, die Person kommt tatsächlich aus Syrien, kommt nicht aus Marokko. Also kann sie hier Schutz haben, ist kein Wirtschaftsflüchtling, diese Wörter, die da benutzt werden. Es hat fatale Folgen. Zunächst möchte ich sagen, dass das Ganze auf einer falschen Prämisse beruht. Und zwar die Prämisse ist, dass es praktisch 5 Dialekte sind, die aufgestellt werden von dieser Spracherkennungssoftware, die das BAMF benutzt. Das ist absolut nicht ausreichend, um die Vielfalt von arabischen Dialekten wiederzugeben. Es hat fatale Folgen, weil die Person, die dann eingeordnet wird, als nicht aus Syrien kommt, nicht aus Irak kommend, die kriegt dann einen Bescheid, der heißt also eine Ablehnung vom Asylantrag als offensichtlich unbegründet. Damit bleibt der Person genau eine Woche Zeit, um dagegen vorzugehen, um Einspruch einzulegen. Viele Personen, die diesen Bescheid erhalten, denen ist gar nicht klar, dass sie dann noch eine Woche haben. Sie sind nicht verbunden mit unterstützenden Strukturen, um das innerhalb von einer Woche hinzukriegen. Das heißt, der Fakt, dass diese Spracherkennungssoftware vom BAMF, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, immer noch in Benutzung ist, hat fatale Folgen für das Leben von Tausenden von Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen. Es erlaubt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim BAMF, die Verantwortung für die Ablehnung des Asylantrags auf Algorithmen abzutreten. Algorithmen, die nicht haftbar gemacht werden können, dafür, dass sie zur Folge haben, dass das Leben von Tausenden von Menschen zerstört wird im Falle einer Abschiebung oder auch ähnlichen, einfach, dass sie hier nicht anerkannt werden. Das zum maschinellen Hören. Was auch zu beobachten ist, ist, dass Europol vorhat, die Einbindung von künstlicher Intelligenz in der Arbeit von Europol stark auszuweiten. Also die haben eine Art Visionsstrategiepapier rausgegeben dieses Jahr, wo es heißt, dass das Prozessieren von Daten effektiver gestaltet werden muss, dass sie vorhaben, mehr mit künstlicher Intelligenz zu probieren, sich zu experimentieren, das auszubauen. Man muss dazu sagen, dass Europol jetzt schon soziale Medien durchsucht, um vermeintlich gegen Schleuserinnennetzwerke vorzugehen. Rein faktisch führt das auch zu einer Überwachung der sozialen Medien von Aktivisten und Aktivistinnen, die sich als Fluchthelfende verstehen und vielleicht Tipps geben, wo man besser über die Grenze kommt, was sicherer ist und so weiter und so fort. Das ist auch, das hilft praktisch, die KI in dem Zusammenhang hilft auch, die Solidarität, die Menschlichkeit mit Menschen in diesem Bereich zu kriminalisieren. Das Ganze, ich versuche mich kurz zu halten und komme zum Schluss. Es hat auch einen direkten Zusammenhang zum Cyber Valley, also die Kritik an der Einflechtung von künstlicher Intelligenz, an Grenzüberwachung, weil Amazon auch zu den Unternehmen gehört, die in den USA dem ICE, also der dortigen, sagen wir, Migrationsbehörde, ihr eigenes Programm zur Video- und Bildsystemerkennung nahelegt und das gern verkaufen möchte. Dominik wird nachher noch darauf eingehen. Und ich schließe mit dem Satz, dass es unverantwortlich ist oder dass ich selber ein großes Bedürfnis habe, gegen das Cyber Valley hier in Tübingen zu kämpfen, weil ich es nicht verantworten möchte, dass hier in Tübingen KI-Forschung vorangetrieben wird, die dazu führt, dass Menschen an den Grenzen sterben. Nicht nur an den innereuropäischen Grenzen, nicht nur in den Alpen, nicht nur zwischen Calais und Großbritannien. Dass sie nicht nur an den Außengrenzen sterben, im Mittelmeer, ein Massengrab oder in der Sahara, den vorverlagerten Grenzen. Ich möchte nicht, dass das hier vorangetrieben wird.
Hallo. Im Cyber Valley ist unter anderem auch Amazon beteiligt. Mit Amazon und habe ich mich mit einer anderen Politgruppe, mit der interventionistischen Linken befasst. Und da ist unter anderem ein Flyer rausgekommen, den ihr draußen findet oder auch im Internet. Und ein Redebeitrag, den ich vor 2 Tagen auf der Demo da gehalten habe. Und den würde ich jetzt nochmal vortragen. Also verzeiht etwaige Polemik oder so. Ich hoffe, der Inhalt kommt trotzdem an. Vergangene Woche wurde in Tübingen ein neuer Begriff geprägt, der Tüxit. Der Tüxit beschreibt die Situation, in der Tübingen nicht mehr interessant ist für GeldanlegerInnen, für die Industrie, für VertreterInnen des Fortschritts. Er steht für ein Szenario, in dem Tübingen abgehängt ist. Und anscheinend befinden wir uns im Wettlauf gegen dieses Szenario. Und in diesem Wettlauf, der auch ein Wettlauf gegen andere Städte ist, könnte uns das Cyber Valley einen ordentlichen Vorsprung verschaffen. Denn am Cyber Valley sind schließlich Pioniere der Industrie beteiligt. Allen voran ein besonderer Gigant, Amazon. Dass Amazon sich für Tübingen interessiert, wird als einmalige Chance verstanden, ja sogar als Ehre. Und in der Folge müssen einem solchen Leuchtturm wohl selbstverständlich Tore geöffnet und Wiesen geebnet werden. Diese Haltung steht aber in einem starken Kontrast zu einer anderen Position. Sie steht im Kontrast zu den wiederkehrenden Streiks von Amazon-Beschäftigten, zu tausenden SchriftstellerInnen, die einen Protestbrief gegen Amazon unterzeichnen, oder zur EU-Kommission, die die Steuervermeidungspraxis des Konzerns angreift. Und nicht zuletzt passt sie nicht zu den mittlerweile erfolgreichen, breiten Protesten gegen den Google Campus in Berlin. Man muss sich also fragen, woher kommt denn diese Tübinger Gründungsstimmung? Was sind die Versprechen, die Amazon gibt? VerbraucherInnen verspricht der Online-Versandhandel eine bequeme Welt, ein Luxusleben für alle. Von zu Hause aus kann aus 450 Millionen Produkten ausgewählt werden, die online bezahlt und dann geliefert werden. Sprachassistentin Alexa spricht und liest Wünsche und Bedürfnisse von den Lippen ab. Und das Smart Home erledigt alltägliche Tätigkeiten. Stadt und Uni erhoffen sich durch einen der weltweit größten Konzerne eine mondäne Ausstrahlung, einen progressiven Ruf und attraktive Arbeitsplätze bieten zu können. Alles, was es eben braucht, um mithalten zu können. Aber diese Begeisterung ist beunruhigend. Denn Amazon ist einer der reichsten, mächtigsten und am schnellsten wachsenden Konzerne der Welt. Möglich wird das durch umfassende Datenanalysen, durch Steuervermeidung, durch Ausbeutung von Angestellten und durch eine Konkurrenzstrategie, in der mögliche GegenspielerInnen einfach geschluckt werden. Amazon kann sich aufgrund seiner Größe auf beliebige Gebiete ausweiten. Neue Produkte oder Dienstleistungen können zunächst günstig oder sogar kostenlos angeboten werden, bis so viel von ihnen abhängt, dass auch dafür bezahlt wird. Wenn Amazon Start-up-Kulturen fördert, bedeutet das, dass Entwicklung und Risiko ausgelagert sind und nur die besten Resultate abgeschöpft werden. In Tübingen wäre das nicht anders. Mit dem Wachsen Amazons breitet sich vor allem auch ein gnadenloses Verwertbarkeitsprinzip immer weiter aus. Das bedeutet für Angestellte und ArbeiterInnen in den Versandlagern die permanente Vermessung ihrer Leistung und in der Folge Druck und Ausbeutung. Für ForscherInnen heißt es, gezwungen zu sein, von vornherein wirtschaftlich zu denken. Und für NutzerInnen bringt Amazon Überwachung und Datenabschöpfung und ausgehend von der Auswertung dieser Daten eine Kontrolle des Konsumverhaltens und der Lebensgewohnheiten. Es bedeutet die Kalkulation und Kontrolle von Bedürfnissen und Möglichkeiten als Folge einer Profitlogik, die in alle Lebensbereiche eindringt. Dass Amazon im Cyber Valley Forschung betreiben wird, um das Leben aller zu verbessern, ist deshalb auch nicht zu erwarten. Es geht nicht darum, Grundlagenforschung zu unterstützen und deren Resultate zur Verfügung zu stellen, sondern selbstverständlich um ihre Verwertung und die Privatisierung von Gewinn. Mit Amazon rückt das gute Leben für alle nicht näher, denn auch darum geht es nicht. All diejenigen, die mit Geld, Daten oder Zugeständnissen nicht mehr bezahlen können oder wollen, werden früher oder später ausgeschlossen. Und wenn Tübingen nun also frohlockt und dem Leuchtturm Amazon gegenüber aus Angst, im globalen Wettbewerb ausgeschlossen zu werden, zu allen Zugeständnissen bereit ist, so folgen Stadt und Uni bereits jetzt vorauseilend dieser Logik und bestätigen sie. Sie hat mit Fortschritt, Kreativität, Wohlstand oder einem guten Leben in einer guten Welt aber nichts zu tun. Eine Antwort kann deshalb nur sein, sich diesem Prinzip Amazon zu verweigern. Keine Forschungskooperation einzugehen, keine Flächen zur Verfügung stellen, ist das einzig Richtige. Und sich der sinnlosen globalen Konkurrenz abhängen zu lassen, wäre darüber hinaus auch die einzige Chance, sich endlich wahrhaft wichtigen Themen zu widmen. Zur Lösung wirklicher Probleme, wie etwa der globalen Ungerechtigkeit, der Klimazerstörung oder der Wohnungsnot, tragen Amazon und Co. nämlich nicht im geringsten bei. Im Gegenteil, sie verschärfen sie. Natürlich geht Amazon ohne Tübingen nicht unter, leider. Aber dem Cyber Valley eine Absage zu erteilen, wäre ein Zeichen, dass Tübingen es mit Nachhaltigkeit, Menschenrechten und einer guten Zukunft für alle ernst meint. Für andere Städte wäre es leichter, es gleich zu tun. Die Absage des Google Campus in Berlin-Kreuzberg hat bereits eine gewaltige Wirkung. Und die Hoffnung besteht, dass dann auch irgendwann der vermeintliche Konkurrenzdruck endlich ein wirksames Ende hat.
So, ich sage jetzt auch noch ein paar Worte zu Amazon, wie sich die ganze Sache mit dem Cyber Valley, mit der Militarisierung verknüpft. Die meisten Menschen weltweit werden eigentlich nur von Amazon wissen als ein Online-Shopping-Center. Aber wie vorhin auch schon gesagt wurde, arbeitet Amazon mittlerweile auch schon weitgehend mit Militär und Polizei zusammen. Die haben zum Beispiel die Recognition-Software rausgebracht. Ist quasi eine Gesichtserkennungssoftware, die sie mittlerweile auch an ICE, also die Migrationsbehörde in den USA, und Homeland Security verkauft haben, die diesen Behörden dabei hilft, Migranten eben zu analysieren und es ihnen noch schwerer zu machen, in die USA einzureisen. Dagegen hat es auch schwere Proteste gegeben von Amazon-Mitarbeitern. Was die Amazon-Führung dazu gesagt hat, war dann letzten Endes, dass sie sich selbst keine roten Linien, keine Grenzen setzen, inwieweit sie weiter mit Militärtechnik arbeiten. Da gibt es noch ein paar mehr Beispiele. Und zwar ist da das 10 Milliarden JEDI-Projekt. JEDI bedeutet Joint Enterprise Defense Infrastructure. Und da geht es darum, Cloud-Dienste bereitzustellen, die das US-Verteidigungsministerium dann nutzen kann, damit sich Geheimdienste und andere Einrichtungen des US-Militärs besser miteinander absprechen können. Und das soll dann eben über private Server laufen. Das Ganze soll dann eben den Bodentruppen effizient bereitgestellt werden. Und darum befinden sich gerade einige Cloud-Dienstanbieter im Rennen. Also einmal IBM, Oracle und eben Amazon. Amazon ist hier der klare Vorreiter. Es ist sogar so, dass IBM und Oracle geklagt haben in dem ganzen Wettbewerbsverfahren, weil Amazon dort bevorzugt wird. Seit 2013 zum Beispiel hat Amazon schon einen Cloud-Vertrag mit der CIA, wo sie eben solche Cloud-Dienste schon zur Verfügung stellen. Dana Deasy, der Abteilungsleiter für Informationsmanagement, sagte über das JEDI-Projekt, dass das Programm die Art und Weise, wie Kriege geführt und in Zukunft gewonnen werden, revolutionieren wird. Das Ganze steht ziemlich in einer klaren Beziehung zu einem anderen Projekt, was gerade im US-Militär läuft, das sogenannte Maven-Projekt. Da geht es darum, dass Drohnen selbstständig beigebracht werden soll, im Sinne von maschinellem Lernen, quasi genau das, was hier erforscht werden soll, am MPI für intelligente Systeme, dass diese Drohnen selbstständig unterscheiden können zwischen Objekten, zwischen Menschen, was Bedrohungssituationen sind. Und das Ganze wird auch im Krieg im Irak und Syrien schon gegen den IS eingesetzt. Also wir sehen, dass hier die Entwicklung extrem schnell vorangeht. Ja, also wir können derzeit nicht klar sagen, dass diese Sachen auch tatsächlich am MPI erforscht werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr hoch, weil hier eben genau die Infrastruktur quasi bereitgestellt werden soll in den nächsten Jahren, die genau so eine Forschung ermöglicht. Und eine Zivilklausel zum Beispiel könnte das eben verhindern. So viel dazu. Dankeschön.
Ich werde jetzt kurz was zur Wohnraumproblematik und dem Cyber Valley erklären. Dazu erstmal kurz die derzeitige Lage auf dem Immobilienmarkt oder Wohnungsmarkt in Tübingen. Ich glaube, es wissen alle, die Mieten sind schon sehr teuer. Tübingen gehört zu den 5 teuersten Städten Deutschlands. Die Mieten steigen jährlich um 3%. Zwischen 2011 und 2015 sind die Grundstückspreise um 25% gestiegen. Ich glaube, das verdeutlicht schon, dass wir jetzt schon in Tübingen eine sehr starke Gentrifizierung haben und auch schon Verdrängungsprozesse. Das heißt, viele Leute können es sich schon jetzt nicht mehr leisten, in Tübingen zu wohnen und müssen deswegen auf umliegende Dörfer ausweichen. Das Cyber Valley wird das Ganze natürlich nochmal verschärfen. Es ist ja erstmal die Rede von 3.500 gut bezahlten Jobs. Die Sache ist nur, sollte Tübingen einmal ein Zentrum für künstliche Intelligenz werden, was ja das Ziel ist, Tübingen und das Neckartal zum europäischen Zentrum zu machen, dann potenziert oder dann verstärkt sich dieser Effekt noch, weil die IT-Technologie konzentriert sich sehr stark. Sie sucht einerseits die Nähe zu Großkonzernen, weil Großkonzerne fördern die Start-ups. Andererseits suchen sie auch die Vernetzung untereinander, unter den Start-ups. Das heißt, sollte Tübingen einmal den Status eines Zentrums für die künstliche Intelligenzforschung erreicht haben, dann wird es nicht bei 3.500 gut bezahlten Jobs bleiben. Das ist klar, dass das große Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in Tübingen hat, weil es steigt dadurch die Nachfrage nach höherpreisigem Wohnraum und damit auch die Möglichkeit für Vermieter, die Mieten zu erhöhen und weiter Modernisierungen durchzuführen, um die Mieten zu erhöhen, weil es ganz klar ist, dass hier eine zahlungsbereite und eine einkommenspotente Bevölkerung da ist, die das zahlen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das vor allem sich auf diese Wohnungen auswirkt, die keine Studenten-WGs sind und eher auf Einzelwohnungen, sage ich mal. Das ist aber nicht so, weil die WGs sind ja nur WGs, weil die Vermieter mehr Geld dafür nehmen können. Das heißt, die WGs werden immer im Verhältnis, sage ich mal, teurer sein als die Einzelwohnungen. Das heißt, auch für Studenten für Studenten-WGs wird der Wohnraum signifikant teurer und auch immer mehr Studenten werden es sich nicht leisten können, in Tübingen zu wohnen, so wie es jetzt auch schon der Fall ist, nur eben noch verstärkt. Das heißt, einkommensschwache Schichten allgemein werden weiter verdrängt. Dadurch ändert sich allgemein die Sozialstruktur in Tübingen. Der Anteil einkommensstarker Bevölkerungsteile wächst, der Anteil einkommensschwacher Bevölkerungsteile sinkt. Das heißt, die ganze Nachfragestruktur nach jeglichen Konsumgütern in Tübingen ändert sich auch. Also seien es jetzt Cafés, seien es Läden, sei es der Bäcker, sage ich mal, oder seien es Clubs oder auch Kultureinrichtungen. Da ändert sich die Nachfrage, weil es ist ja eine einkommensstärkere Schicht da. Das heißt, es werden vermehrt Anbieter auf den Markt drängen, die mehr Profit erwirtschaften, weil sie höherpreisig Konsumgüter verkaufen. Das heißt, der Druck auf die jetzigen Anbieter wird steigen und es werden insgesamt eher mehr höherpreisige Konsumgutangebote in Tübingen entstehen. Dadurch ändert sich natürlich auch das ganze Stadtbild Tübingens, weil sich eben die Bevölkerung stark ändert. Das hat letztendlich auch Auswirkungen auf die Verkehrsproblematik. Also wir sehen es ja mit den Staus in den Stoßzeiten jetzt schon in Tübingen, dass man sehr lange im Stau steht. Das wird sich verschärfen, weil viele Leute, die hier in Tübingen arbeiten können es sich nicht mehr leisten, hier zu wohnen. Gleichzeitig ist der Wohnraum, der noch zur Verfügung steht, wird für Gewerbefläche verwendet und nicht für Wohnraum. Das heißt, die Bevölkerung steigt weiter, aber der Wohnraum steigt nicht damit oder die Plätze für Leute eben zum Wohnen. Das heißt, das Pendlerphänomen, sage ich mal, verstärkt sich dadurch noch mehr und damit auch dieser Kollaps des Individualverkehrs letztendlich. Genau.
Also ich habe mir auf die Hand drei Begriffe notiert, damit ich sie auch ja nicht vergesse. Widerstand, Repression, Veränderung. Ich denke, wir müssen Widerstand leisten und es muss gerade jetzt ganz offen zum Widerstand aufgerufen werden. Warum? In Tübingen, mit diesem Cyber Valley, zeigt sich das System, in dem wir leben. Zeigt es, wie es funktioniert und was es von der Bürgerbeteiligung, von Freiheit eigentlich hält. Dieses Projekt wurde 10 Jahre geplant. Vor 2 Jahren hat man die Gründungszeremonie gehabt und wir mussten diesen verdammten Scheiß-Hörsaal besetzen, um uns in der Stadt Gehör zu verschaffen. Das ist die Lage. Wir leisten Widerstand. Aber ich bin ehrlich, es sieht nicht so aus, als ob wir den Hörsaal halten werden, weil nur eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten hier regelmäßig am Start ist. Und wenn wir den Hörsaal länger halten wollten, werden wir Repressionen erleben müssen. Ich sage aber, diese Repressionen müssen wir erleben, weil es wird hier viel von Revolution gesprochen. Ich mag nicht von Revolution zu sprechen, weil wenn Leute von Revolution sprechen, dann meinen sie immer, dass man die Strukturen verändern müsste. Die Strukturen aber, das sind Gewohnheiten, die in uns sind. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir uns selbst verändern. Und sich selbst verändern, das heißt gegen die Repression ankämpfen. Und wenn sie kommt, nochmal Widerstand leisten. Und wenn sie wiederkommt, nochmal Widerstand leisten. Und den verdammten Scheiß-Hörsaal behalten. Das heißt für uns, jeder, der hier ist, mobilisiert eure Freunde und Freundinnen, bringt sie hierher, verbringt mit uns von Sonntag auf Montag die Nacht hier. Und wenn der Rektor oder was weiß ich, wer hier antanzt, sollen die Studierende sehen, die sich für ihre Gesellschaft einsetzen. Und wenn ihr irgendwo ein verdammter Zivikopf sitzt, dann sage ich ihm eine Sache. Die Verfassung, die fängt mit der Würde des Menschen an. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Fuck Bologna. Fuck Bachelor. Fuck Capitalism. Die Würde des Menschen, die müssen wir bewahren. Das Klima, die müssen wir bewahren. Unsere Freiheiten, die müssen wir bewahren. Nur mal, wenn wir in die Türkei schauen wollen. Das faschistische System, das dort errichtet wurde, wäre nicht möglich gewesen, wenn die Technologien, die hier erforscht werden, weiter ausgebaut worden wären, nicht schon ausgebaut worden wären. Die Handys, die Apps, Facebook, die sozialen Netzwerke. Ohne all das hätte man in der Türkei nicht beinahe 200.000 Leute innerhalb von nur 2 Jahren verhaften können. Und ich glaube, auch in Deutschland sind wir vom Faschismus gar nicht so weit weg. Wir entwickeln uns dahin, langsam, aber schrittweise. In was für einem Land wir in 10 bis 15 Jahren leben werden, das weiß ich nicht. Deswegen nochmal, fuck Bologna, das Studium ist nicht wichtig. Weil in 10 bis 15 Jahren, ich weiß nicht, in was für einer Welt wir da leben werden. Also lasst mit uns diesen verdammten Scheiß-Hörsaal halten.